Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Drei Landtagswahlen in Ostdeutschland stehen kurz bevor und schon seit Monaten schielen Politikerinnen und Politiker auf diese Wahlen, bei denen jetzt schon absehbar ist, dass populistische Parolen wohl zu Wahlsiegen führen. Welche Rolle spielt die Bildung im Wahlkampf und welche Rolle spielt die politische Bildung? Das fragen wir uns in dieser Sendung und wir schauen dafür heute konkret nach Brandenburg. Außerdem in Campus und Karriere, wir begleiten Schulleiterinnen und Schulleiter auf die Gamescom. Am Mikrofon Benedikt Schulz, schön, dass Sie zuhören. Am 1. September wird gewählt in Brandenburg, also in gut einer Woche. Welche Rolle spielt die Bildungspolitik im Land im Wahlkampf? Für Brandenburg gilt, ähnlich wie auch in anderen ostdeutschen Bundesländern, der Lehrermangel ist und bleibt ein Problem. Und hier gilt das nochmal auf besondere Art und Weise, weil das Bundesland in zwei sehr ungleiche Hälften auseinanderfällt. In den Raum rund um Berlin und Potsdam und in den großen, eher dünn besiedelten Rest. Wir haben in dieser Woche ja auch über die Studie zu den ungleichen Teilhabechancen in Ost und West berichtet im Deutschlandfunk. Und gerade in den ländlichen Regionen ist die schulische Infrastruktur eine gänzlich andere. Spiegelt sich das alles im Wahlkampf in Brandenburg wider? Axel Flemming hat ihn gehört.
Erst im allerletzten Teil der 90-minütigen Wahlarena des Regionalfernsehens Berlin und Brandenburg wurde der Punkt Bildung angesprochen. Da war die Sendung schon fast vorbei.
Warum ist es eigentlich kein Thema, dass Brandenburg im Bildungsbereich so abkackt? So abkackt. Sachsen ist ganz oben. Es liegt also sicher nicht am Osten, sondern an der Politik.
Brandenburg auf Platz 15 hat sich gegenüber dem Vorjahr noch einmal verschlechtert, während Schlusslicht Berlin zulegt. Das Ergebnis der Wirtschaftslobby, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, wird je nach Standpunkt anders interpretiert. Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg bemühen sich um Objektivität. Sie kritisieren, es gebe zu wenige Absolventen und zu wenig Spitzenforschung in Brandenburg, insbesondere in den MINT-Fächern. Die Wirtschaftsorganisation lobt aber die Vermeidung von Bildungsarmut sowie einen überdurchschnittlich hohen Anteil an erfolgreichen Absolventen von Berufsschulen, Fachoberschulen und Fachschulen. Die CDU, derzeit in der Opposition, spricht von einem denkbar schlechten Zeugnis und kritisiert die so wörtlich traurige Bilanz nach 30 Jahren SPD-Bildungspolitik. Ingo Senftleben, Spitzenkandidat der CDU, fordert eine konsequente Leistungsorientierung der Schulen und Konzentration auf das, nach seiner Sicht, wesentliche Lesen, Schreiben, Rechnen.
Es ist und bleibt das Thema Nummer eins, die Priorität Nummer eins, die Bildungspolitik in diesem Land. Überall ist gute und beste Bildung für die Kinder, der Schlüssel auch für die Zukunft. Und wir haben von vielen Eltern in den Gesprächen erfahren, dass sie es leid sind, beim Schulausfall ein Stück weit betrogen zu werden mit der Statistik. Wir werden dafür sorgen, dass genügend Lehrerinnen und Lehrer an die Schulen in Brandenburg kommen.
Das ist aber gar nicht so einfach. Es gibt zwar Stellen an den Schulen, die sind aber in vielen Gegenden nur schwer zu besetzen. An der Planung liegt es jedenfalls nicht, sagt Dietmar Woidke, SPD, der Ministerpräsident.
Man muss immer die Situation des Landes mit im Blick haben, wenn man über historische Entscheidungen redet. Und wir haben als Land Brandenburg, glaube ich, auch wenn man es dieses Jahr vergleicht mit den Lehrereinstellungen, das ist seit 1990 ein Rekord. So viele Lehrerinnen und Lehrer wurden noch nie seit 1990 unbefristet eingestellt.
Da widerspricht Günter Fuchs, der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Brandenburg.
Wir haben im Grunde genommen ernten heute eine verfehlte Personalpolitik. Wir stellen fest, dass die ganzen Bedarfsberechnungen, was die Schülerzahlen betrifft, falsch sind. Wir haben höhere Geburtenzahlen, wir haben Migration, wir haben andere Bedarfe, die kommen aus dem gemeinsamen Lernen. Das heißt also, wir haben heute eine Situation, dass wir sehr, sehr viele Lehrkräfte am Arbeitsmarkt bräuchten. Und wenn Sie in ein Flächenland wie Brandenburg hineingehen, dann haben Sie noch das Problem, dass die Regionen sich unterschiedlich entwickeln.
Denn je weiter man sich von Berlin entfernt, desto weniger ausgebildete Lehrer gibt es. Etwa 2/3 der Eingestellten an den Grundschulen dort, schätzt die Gewerkschaft. Und diese Quereinsteiger müssen erst einmal angelernt werden. Ines Schwert, Leiterin der Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule in Luckenwalde.
Diese Arbeit übernehmen ja jetzt Kollegen, die hier tätig sind. Neben ihrer Tätigkeit als Lehrer stellen sie sich also die Aufgabe, den neuen Kollegen Hilfe und Unterstützung zu geben. Mit einer Anstrengung, die sehr, sehr hoch ist für die Kollegen.
Die AfD übrigens, die in manchen Umfragen für Brandenburg als stärkste Partei gehandelt wird, kritisiert die Bildungspolitik als ideologisch ausgerichtet. Der Landesvorsitzende Andreas Kalbitz warf einem kritischen Jugendlichen in einer Diskussion Verblendung vor. Er sprach von Dauerrotlichtbestrahlung an der Schule. Die SchülerInnen in Brandenburg dürfen übrigens am 1. September wählen, wenn sie dann schon 16 sind.
Bildung im Wahlkampf in Brandenburg. Das war Axel Flemming mit Stimmen und Eindrücken. Brandenburg wird uns auch gleich noch beschäftigen, und zwar die politische Bildung im Land. Und wir bleiben thematisch in Brandenburg. Über die Rolle der Bildungspolitik haben wir gerade gesprochen. Ein Aspekt war da eine vermeintlich ideologisch ausgerichtete Bildungspolitik. So hat es zumindest der AfD-Politiker Andreas Kalbitz kritisiert. Er hat gar von einer Dauerrotlichtbestrahlung an der Schule gesprochen. Was wir jetzt aber mal tun wollen, nicht nur, aber auch angesichts des Erfolgs populistischer Parolen in diesem Wahlkampf in Brandenburg, wir wollen über die Lage der politischen Bildung in Brandenburg sprechen, und zwar mit Martina Weihrauch. Sie ist die Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung und sie ist am Telefon. Hallo.
Hallo, grüße herzlich.
Gehen wir noch mal ganz kurz auf diesen Politiker ein, der da von Dauerrotlichtbestrahlung spricht. Was halten Sie von einer solchen Aussage?
Also diese Aussage ist infam, aber wir müssen uns immer mit dieser Aussage auseinandersetzen, weil nämlich gerade die AfD Neutralität erwartet. Neutralität ist aber gerade in der politischen Bildung und auch in der Bildung das falsche Wort, sondern es geht ja darum, dass wir gar nicht neutral agieren können. Neutral im Sinne, es ist uns egal, ob sich Demokratie entwickelt oder nicht, sondern wir sind laut Grundgesetz und laut auch unseres Organisationserlasses in Brandenburg zum Beispiel, aber auch was die Schulen betrifft, natürlich verpflichtet im Sinne der offenen Gesellschaft, im Sinne unserer demokratischen Grundordnung zu agieren. Mhm. Und dahinter stehen wir natürlich. Das heißt, Überparteilichkeit darf nicht mit Neutralität verwechselt werden.
Mhm. Was er ja im Prinzip auch ein bisschen unterschwellig vorwirft, ist, dass die Schulen in Brandenburg einen wichtigen Grundsatz der politischen Bildung verletzen, nämlich den Beutelsbacher Konsens oder konkreter gesagt das Überwältigungsverbot.
Nein, da muss man eben sagen, dass gerade der Beutelsbacher Konsens für uns ja der kleine Katechismus ist, auch für die Lehrer und für unsere Akteure in der außerschulischen politischen Bildung. Gerade in Abgrenzung auch zur Indoktrination in der DDR ist uns ja gerade das Kontroversitätsprinzip, das Überfallsverbot sehr, sehr wichtig. Und das wird gerade mit Schülerinnen und Schülern ja auch sehr praktiziert und mit den Jugendlichen und Erwachsenen, auf die politische, außerschulische politische Bildung zielt, erst recht. Denn viele haben ja die DDR noch erlebt.
Die Lage der politischen Bildung, die steht jetzt seit wenigen Jahren wieder etwas verstärkter im Fokus der Aufmerksamkeit, auch im Fokus der Aufmerksamkeit von Politikerinnen und Politikern. Wie ist es denn da bestellt in Brandenburg um die politische Bildung?
Also wir sind sozusagen ein kleines, feines Haus mit insgesamt 10 Personen, die hier für politische Bildung verantwortlich sind. Das sind alles ostdeutsche Frauen, die sich hier in der besten Auslesung durchgesetzt haben und hier politische Bildung gestalten. Wir sind verbunden mit einem großen Netz von freien Trägern der politischen Bildung, weil das Konzept in der politischen Bildung darauf abzielt in Brandenburg, dass unser Hauptaugenmerk und auch die Menge des Geldes von 500.000 Euro in die Förderung freier Träger der politischen Bildung fließt. Warum? Deswegen, weil wir sagen, das Wichtigste an der Demokratie ist die Entwicklung von Zivilgesellschaft, ist die Entwicklung von Engagement vor Ort. Das heißt, unsere Angebote, die wir hier in Potsdam entwickeln, Veranstaltungen, Ausstellungen, Internetformate und so weiter, Publikationen, die müssen in die Tiefe gebracht werden und auch eigene Konzepte entwickelt werden, die vor Ort ziehen. Das heißt, das wissen die Träger vor Ort am besten. Das heißt, wir beraten, wir finanzieren, aber uns ist wichtig, dass ein Gefühl von Selbstwirksamkeit vor Ort entsteht.
Und wie wählen Sie diese Träger aus? Also gibt es da scharfe Kriterien, nach denen auch Leute aussortiert werden?
Bei uns ja. Bei uns ist wichtig, dass wir erstmal alle ermutigen, sich mit Formaten sozusagen bemerkbar zu machen. Wir wenden uns in erster Linie an kleine Träger, also an kleine Vereine, die vor Ort agieren, die vor uns sagen, hier ist das und das besonders wichtig, wir wollen dieses Format, wir wollen jenes Format, wie können wir das tun? Wir entwickeln es oft selbst mit ihnen gemeinsam und es wird dann auch finanziert und natürlich gucken wir, bietet dieser Träger, bieten diese Menschen auch die Gewähr dafür, dass eine weltoffene und zukunftsgewandte, positive Botschaft auch rüberkommt. Das heißt, wir machen keine ideologischen Säuberungen, aber wir gucken natürlich schon, dass das im Sinne des Grundgesetzes ist.
Dass politische Bildung neu entdeckt wird, das liegt natürlich irgendwie auch an so einer gewissen Ohnmacht von Politikerinnen und Politikern, auch ein bisschen angesichts der Tatsache, dass eben populistische Parolen so viel Wirkung entfalten können. Politische Bildung als Impfung gegen rechts, um es jetzt mal ganz verkürzt auf den Punkt zu bringen, ist es das, was politische Bildung leisten soll oder leisten kann?
Nein. Das ist auch immer falsch verstanden worden. Wir sind nicht die Feuerwehr, die gerade da löscht, wo es notwendig ist, sondern wir versuchen im Sinne des Grundgesetzes für unsere demokratische Ordnung zu werben. Aber wir können eben auch nur werben, weil wir natürlich, Stichwort Böckenförde, der Verfassungsrichter hat ja gesagt, wir leben von Voraussetzungen, die wir nicht erzwingen können. Und diese Voraussetzungen können wir in der politischen Bildung auch nicht erzwingen. Wir können praktisch nur zum Engagement ermutigen und sagen, diese Gesellschaft ist uns sozusagen gegeben, diese Rahmenbedingungen sind uns gegeben und wir müssen die ausfüllen. Wir müssen die aber natürlich konstruktiv ausfüllen. Und das ist ganz wichtig im Sinne der Verfassung.
Sie sind jetzt als Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung für die außerschulische politische Bildung verantwortlich, zuständig. Ich möchte trotzdem mal einen kleinen Rückgriff in Richtung Schule nochmal wagen. Die wichtigsten Bildungsvergleichsstudien in Deutschland, die auch die Bildungspolitik in den vergangenen 20 Jahren ungefähr geprägt haben, haben die politische Bildung ziemlich oft ziemlich sträflich vernachlässigt. Aus Ihrer Einschätzung dennoch heraus, war das ein Fehler?
Also nach meiner Auffassung war das ein Riesenfehler. Ich habe in den letzten Jahren daher auch mit großer Sorge eine Entpolitisierung der Jugendlichen wahrgenommen und auch eine Ängstlichkeit von Lehrern, wie offensiv sie sozusagen in Schule vorgehen können, was politische Bildung betrifft, was auch natürlich fächerübergreifend gefordert ist, aber eigentlich nicht so im Fokus war. Mich freut es sehr, dass natürlich jetzt durch Fridays for Future eine Politisierung der Jugendlichen eingetreten ist und auch von Jugendlichen, die sich nie mit Politik befasst haben. Und ich finde, wir sollten es nutzen, dass dieser Drive jetzt da ist und dass wir dieses Interesse für Politik bei Jugendlichen konstruktiv nutzen.
Sagt Martina Weihrauch. Sie ist die Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Frau Weihrauch, Dankeschön.
Gerne.
Sie hören den Deutschlandfunk Campus und Karriere. Dass Computerspiele im Unterricht eingesetzt werden können, und zwar sinnvoll und nicht erst in der letzten Woche vor den Ferien, weil die Zeugnisse schon geschrieben sind, das ist eigentlich ein alter Hut. Eigentlich, weil flächendeckend nur in der Theorie. In der Praxis spielen Games im Unterricht, wenn überhaupt, nur eine kleine Rolle. Und das, obwohl es Konzepte, Materialien, ganze Unterrichtsreihen schon gibt. Vielleicht, und das nur mal als Vermutung, sind die Berührungsängste bei Lehrkräften ja doch ein bisschen größer, als man denkt. Reisen in fremde Länder sollen ja helfen, Berührungsängste abzubauen. Und ein paar Schulleiterinnen und Schulleiter haben deswegen eine Reise unternommen zur Gamescom. Vorsorglich mit ein paar Schülern dabei, sozusagen als Fremdenführer in einer fremden Welt. Friederike Müllender ist mitgewandert.
Schon kurz nach dem offiziellen Einlass am Morgen sind die Messehallen der Gamescom in Köln brechend voll. Mittendrin in dem Getümmel einige Schulleiterinnen und Schulleiter aus Nordrhein-Westfalen. Mit Headsets ausgestattet laufen sie durch die dunklen Hallen. Christian Dern ist einer dieser Schulleiter. Er ist mit einigen seiner Schüler aus Mönchengladbach angereist.
Ich erwarte, dass ich eine Welt kennenlerne, die mir noch sehr fremd ist. Man sagt ja immer, dass wir eigentlich in der Schule bereiten wir die Schüler auf eine Welt vor, die es gar nicht mehr gibt. Ich fand schon die Zugfahrt ganz interessant. Nicht nur, dass viele Menschen im Zug waren, sondern einfach auch sehr spezielle Menschen, nicht? Die man vielleicht so im Alltag gar nicht trifft. Die meisten verkleidet oder eben ja auf ihre Bildschirme fixiert. Also Menschen, die gerne eintauchen in eine andere Welt.
Noch etwas unsicher betritt die Gruppe die erste Messehalle. Oberstufenschüler Luca Hoffmann vom Wilhelm-Dörfeld-Gymnasium in Wuppertal freut sich auf diese besondere Führung.
Dann bin ich immer froh, wenn ich Erwachsene davon überzeugen kann, dass Videospiele auch viele gute Seiten an sich haben und nicht immer, wie meistens gesagt wird, dass durch zum Beispiel gewaltsame Spiele, dass dann dadurch die Gewaltbereitschaft gefördert wird.
Und er hat auch bereits konkrete Vorschläge an seine Schulleiterin Claudia Schweizer-Motte, wie man Videogames im Unterricht einbeziehen könnte.
Dass man auch mal eine Unterrichtsreihe hat, eine kurze in Erdkunde, dass man, wenn es um Stadtentwicklung geht als Thema, dass man da vielleicht mal ein oder zwei Stunden City Skylines spielen kann. Ist zwar alles simuliert, aber dass man da halt die strukturellen Zusammenhänge in der Stadt erkennen könnte.
Sie haben die Wünsche gehört. Wie realistisch ist die Umsetzung?
Ich denke, so unrealistisch ist es nicht. Das ist wie viel, das ist eine Geldfrage, weil ja eine Grundausstattung an Technik dazugehört. Spiele verlangen ja den Geräten was ab. Da muss ich natürlich erstmal an der Stelle noch was tun.
Der erste Halt der Führung ist bei einem Entwickler, der seine aktuellen Spiele-Blockbuster vorstellt. Absolute Renner bei den Gamern. Für die meisten Schulleiterinnen und Schulleiter böhmische Dörfer. Schulleiter Christian Dern ist skeptisch.
Als ich mir die Clips angeschaut habe, da hat mich das so ein bisschen beängstigt. Und zwar, wenn man sich so die Haltung der Spieler anschaut, die Freude über den Triumph über dem anderen. Da fehlt mir noch so ein bisschen dieses Miteinander. Also das hat mich jetzt so ein bisschen angesprochen, aber im negativen Sinne. Ich hoffe ja, dass wir auch erleben heute auf dieser Messe, dass die Gamer sich so als Community verstehen. Dann wäre das ja was Positives. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig.
Die Abneigung seines Direktors gegenüber Spielen, die mit Gewalt zu tun haben, kann Jan Oelkes verstehen. Aber
ich würde mir wünschen, dass die Lehrer sich mehr informieren. Man könnte gut mit denen diskutieren, wenn beide Seiten Ahnung haben. Dann würde das auch Spaß machen, dann würde ich darüber diskutieren.
Einer der letzten Stops ist beim Computerspiel Through the Darkest of Times. Ein historisches Strategiespiel über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus während des Dritten Reichs in Berlin. Das Spiel sorgt bei Schulleiterin und Geschichtslehrerin Claudia Schweizer-Motte für Fragezeichen.
Wenn Spiele auf so historische Hintergründe eingehen, ja, auf der einen Seite, wenn es gut gemacht ist, denke ich, kann man da tatsächlich auch was lernen. Auf der anderen Seite, wenn ein historisches Spiel suggeriert, man könnte auf Geschichte Einfluss nehmen, irgendwelche Diktatoren ermorden, ob das nicht falsche Bilder irgendwie im Kopf generiert. Und die andere Gefahr ist, ob es nicht Dinge, die wirklich schlimm sind, auch verharmlost.
Ihr Schüler Luca Hoffmann sieht das Ganze nicht so eng.
Ich gehe bei Menschen immer von einer gewissen Grundintelligenz aus, auch wenn das wahrscheinlich nicht immer richtig ist. Aber ich hoffe einfach, dass die Leute wissen, dass es so, wie es dargestellt ist, früher wahrscheinlich nicht war.
Bei Schulleiter Christian Dern ist die anfängliche Skepsis hingegen mittlerweile nahezu vollständig verschwunden.
Sie erleben mich jetzt schon ein bisschen begeisterter als heute Morgen. Ich werde mich gleich auch nochmal wirklich konkret hinter Spiele begeben, weil ich das auch mal erleben möchte. Das, was ich bisher mitbekommen habe, lässt mich hoffen, wenn wir diese beiden Welten zusammenbringen können, also The Game und eben das Lernen, dann wäre das, glaube ich, für alle ein guter Weg.
Und die Schüler?
Es war sehr interessant, mal die Sicht der Lehrer zu sehen, weil das ist so was, wo man sich nicht zwingend im Schulalltag drüber unterhält. Es war auf jeden Fall auch schön, mal so ein bisschen Blickrichtungen auszutauschen.
Ich habe sehr interessante Gespräche mit Lehrern geführt und auch ein paar Sachen, die sie gedacht haben, aus meiner Sicht erklärt. Und ich denke, sie haben auch Verständnis gezeigt, die Lehrer, und gewissermaßen verstanden, was wir darüber denken. Und ich hoffe, dass sie halt dadurch jetzt eine andere Meinung dazu haben.
Von der Gamescom war das ein Beitrag von Friederike Müllender. In Nordrhein-Westfalen beginnt ja kommende Woche die Schule wieder. Und das neue Schuljahr bringt eine wichtige Änderung bei einem Thema, um das in der Bildungspolitik so heftig gestritten wurde wie bei kaum einem anderen, dem Abi nach 8 Jahren. Je nach Perspektive bekannt unter G8 bzw. Turbo-Abi. Nach nur wenigen Jahren wird das jetzt nämlich wieder abgeschafft. An den landesweit rund 600 Gymnasien mit nur wenigen Ausnahmen starten jetzt knapp 140.000 Schülerinnen und Schüler mit G9. Und damit ist die schrittweise Abkehr vom G8 jetzt auch in Nordrhein-Westfalen eingeleitet. Deutlich langlebiger als das Turbo-Abi ist in Deutschland der Sexualkundeunterricht. Seit 50 Jahren steht er jetzt auf deutschen Lehrplänen und darüber wollen wir morgen reden in Campus und Karriere. Ende der 60er Jahre war das alles noch ganz schön spröde und rein biologisch. Zum Teil heute immer noch.
Man lernt dann, wie die Fortpflanzung abläuft, aber es geht auch nicht in den richtigen Lebensaspekt mit rein.
Meine Fragen wurden alle beantwortet. Zum Beispiel, ob die Penislänge eine Rolle spielt.
Denn heute treffen Lehrkräfte auf eine Schülerschaft, die über das Internet oft schon mit sexuellen Reizen und Erwartungen überschwemmt wird. Wie kann der Unterricht Bilder korrigieren, die in sozialen Medien erzeugt werden? Und was tun, wenn Eltern sich darüber beschweren, dass zu früh oder zu viel oder zu explizit über Sex gesprochen wird und über sexuelle Vielfalt? Darum geht es morgen in Campus und Karriere ab 14.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und Sie können jetzt schon mitreden, entweder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Oder Sie rufen uns an. Unsere Anrufbeantworter ist gleich freigeschaltet ab 15 Uhr unter unserer Nummer 00800 4464 4464. Campus und Karriere geht damit für heute zu Ende. Hier folgt wie immer Corso Kunst und Pop, heute mit Sigrid Fischer am Mikrofon. Und sie spricht mit dem berühmten Mafia-Chronisten Roberto Saviano. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.